Herzlich willkommen zum Podcast Living Transformation, der Podcast für agile und digitale Transformation. Was ist Transformation? Wie kann agile Zusammenarbeit gestaltet werden? Und was bringt Agilität? Diese und weitere spannende Fragen diskutieren wir in diesem Podcast mit unseren Gästinnen. Euch erwarten hilfreiche Erfahrungen aus der Praxis und Einblicke in die Hürden in den Organisationen unserer Gästinnen.
Herzlich willkommen, lieber Jörg, Leupold, heute hier zu Gast in unserem Podcast, der Living Transformation. Freut mich sehr, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Malte.
Sehr gerne. Und vor allem das Thema heute finde ich super, super spannend. Wir bewegen uns im Kontext der Transformation. Heute vor allem mal unter der Fragestellung der, was bedeutet denn nachhaltige Transformation? Und da bin ich sehr froh, dass du dich tatsächlich bereit erklärt hast, mit mir mal den Dialog zu frönen. Und bin sehr, sehr gespannt, was du natürlich zu dem Thema berichten hast. Aber für alle Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal die Frage, wer bist du denn eigentlich, was bringst du denn mit und warum könnte das Thema denn hier so spannend sein, dass du was mitbringst?
Die Frage habe ich mich natürlich auch gestellt und die werdet ihr euch wahrscheinlich auch gestellt haben, bevor ihr mich angesprochen habt. Also mein Name ist Jörg Leupold, ich nenne mich selbst Reisebegleiter für transformative Vorhaben oder für Transformationsprozesse. Weitere Titel, den ich mir gebe, ist halt Transformationscoach, das heißt, ich begleite Organisationen, Teams und auch Führungskräfte und Einzelpersonen auf ihrem Weg durch transformative Prozesse, durch Veränderungsprozesse. Das ist so ein bisschen so das Wording. So von meinem Background her, ich habe mal Theaterwissenschaften mit dem Schwerpunkt Filmwissenschaft, Psychologie und Philosophie studiert. Manche mögen sich vielleicht fragen, was hat denn das mit Organisation zu tun? Aus meiner Perspektive sehr viel, denn es gibt immer Vorder- und Hinterbühnen in Organisationen. Inneren des Menschen laufen Fantasien, innere Bilder immer wie Filme ab. Psychologie und Philosophie sind wichtige Bestandteile, um Mindsets, Prämissen, Hypothesen etc. zu reflektieren zu können. Deswegen würde ich immer sagen, dass ich im Grunde einen relativ geradlinigen Entwicklungsweg gegangen bin, von der Theaterwissenschaft in die Organisationsentwicklung und ins Coaching. Dazu habe ich noch verschiedene Ausbildungen gemacht, systemische Organisationsentwicklung, systemisches Coaching, Hypno-Coaching, Lego Serious Play, habe längere Zeit im agilen Umfeld, im Safe-Kontext gearbeitet. Das ist so mein Background. Ich arbeite als Freiberufler, war bis Herbst letzten Jahres im Volkswagen-Kosmos, namentlich bei der Carriot unterwegs.
Das klingt sehr, sehr spannend. Also ich nehme das Urlaubsfeeling mit, ein Reisebegleiter, der mich an die Hand nimmt und ein großartiges Erlebnis draus macht und tatsächlich das Kinoerlebnis gleichzeitig zu erleben, was mich tagtäglich in der Organisation bewappnet. Da bin ich jetzt tatsächlich sehr, sehr neugierig. Wenn du als Reisebegleiter unterwegs warst oder als Dirigent in einer Theatergruppe, wie adaptierst du das auf eine Transformation in einer Organisation?
In dem Kontext, in dem ich in Transformationen unterwegs war oder in Change-Prozessen unterwegs war, bin ich ja quasi eine Person unter vielen, die an dieser Thematik arbeitet. Ich war im Volkswagen-Kosmos unterwegs, da bin ich ja nicht als einzelner Coach unterwegs, der die Organisation begleitet, sondern das ist ja ein ganzes Team, sind ja ganze Abteilungen, die an solchen Themen arbeiten. Deswegen ist mein Verständnis immer auch eines Reisebegleiters sozusagen, dass ich gucke, dass ich die Personen, die Teams, die Menschen, mit denen ich arbeite, dass wir gemeinsam sozusagen Weg gehen können, eine Reise beschreiten sozusagen, um das metaphorisch auszudrücken. Das ist so ein bisschen da mein Ansatz dabei und dass ich da ein Begleiter auf vielen Ebenen bin, dass ich ein Sparringspartner bin, der sich auch in strategischen Fragen auskennt. Ich habe selbst viele Jahre auch in einer Kommunikationsstrategie gearbeitet, dass ich mich aber auch in Change- und Transformationsstrategien sehr gut auskenne. Und dass ich aber gleichzeitig auch ein Coach sein kann. So, und das war für mich immer ein wichtiges Selbstverständnis, um sozusagen auf vielen Leveln mit meinen Klienten, mit den Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, sozusagen auch zusammenarbeiten zu können. So würde ich es jetzt erstmal relativ nüchtern beschreiben. Und wenn es darum geht, sage ich mal, eine Transformation zu gestalten, dann halte ich das schon für wichtig, da auch im Grunde Spaß reinzubringen und Lust reinzubringen und mit Bildern zu arbeiten, die Lust machen auf Transformation und die Emotionalität ansprechen. Das ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung, gerade wenn es um große Corporates geht, so ein Level dort auch bespielbar zu machen und vielleicht auch diskutierbar zu machen, weil häufig sind das sehr rationale Prozesse, die in Prozesse angepasst werden müssen und so weiter und so weiter. Und wenn ich jetzt auch Richtung verschiedenen agilen Frameworks gucke, da denke ich manchmal auch immer, das ist halt ein weiterer Prozess, der dann, um den es dann geht, der zwar ein bisschen in eine andere Richtung gespielt wird, aber vom Ansatz her ist es genauso rationalistisch angelegt. Aber das Entscheidende ist ja, dass eine gewisse Lust und vielleicht eine Freude auch an Veränderungen zugänglich gemacht werden kann. So kann, ist es gut, so kann man gut die Menschen und die einzelnen Kollegen, denke ich mal, oder das ist meine Erfahrung, erreichen. So funktioniere auch ich über eine intrinsische Motivation und die fängt mit einem positiven Bild an und auch mit Freude und mit Spaß. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, solche Themen in organisationellen Kontext zu bekommen. Und das, was ich erlebt habe, war es heute oft eher ein bisschen anders. Deswegen versuche ich sozusagen, das in meine Arbeit auch reinzubringen, um so mit den Teams, mit denen ich quasi arbeite, so ein Level auch zu ermöglichen, dass es ein lustvolles Arbeiten wird und dass ein lustvolles Gestalten wird. Denn drumherum ist es oft einfach sehr durch sehr rationalistische Kontexte und auch Stress und Druck geprägt.
Ich bin, ähnlich wie du es ja beschrieben hast, ein sehr, sehr bildlicher Mensch. Und wie kann ich mir das denn vorstellen, Lust, Freude und Spaß in diese sehr rationale Welt, in ein Team vielleicht mal als Beispiel, reinzubringen? Was machst du mit denen, um sie da anzuzünden?
Das bin erstmal ich, der sozusagen einen gewissen Witz hat und der versucht, mit den Menschen dann auf eine entsprechende Augenhöhe zu agieren und der vielleicht auch versucht, was Witziges reinzubringen, der vielleicht auch versucht, etwas anderes reinzubringen. Ich erinnere mich mal, dass ich, wir haben einen Workshop gemacht und dann haben wir halt aus den Liberating Structure One, Two for All gemacht und in diesen Phasen, wo die Menschen miteinander sozusagen sich austauschen, habe ich dann einfach Musik angemacht. Sozusagen animierende Musik, die auch einfach Lust gemacht hat, ein guter Rhythmus so. Das ist beispielsweise eine Variante. Das ist jetzt kein Muss, aber das ist so eine Variante, die ich da reinbringe oder dass ich versuche, eher bildliche Fragen zu stellen. Ich bin großer Fan der Gartenmetapher und des Gärtnerns und solcher Themen und das versuche ich dann manchmal metaphorisch einfach einzubringen, um ein neues Level vielleicht reinzubringen und auch um nochmal auf ein anderes Spielfeld betreten zu können, auf dem man sich auseinandersetzt, um das dann wieder an den Alltagskontext anzubinden. Ein anderer Aspekt, den ich halt auch noch mitbringe, ist ja auch meine Qualifikation als Hypnocoach. Das heißt, ich arbeite viel auch mit Imaginationsübungen. Das können sozusagen schriftliche Übungen sein, übers Journaling, wo ich dann vielleicht eine Aufgabe stelle. Stell dir doch mal vor, du wärst 5 Jahre weiter, die Transformation ist hinter dir, was ist alles passiert? So, oder ich biete das auch als eine konkrete Imaginationsreise oder Gedankenreise, wie ich vor kurzem auch diesen Begriff neu gelernt habe, biete ich an, wo ich die Menschen sozusagen wie durch eine geführte Meditation durch so einen Imaginationsprozess führe. Und das Tolle ist halt, dass dann innere Bilder entstehen, wenn es beispielsweise um die Frage geht, wie sieht ein positiver Umgang mit dieser Veränderung hier bei uns aus? Dann kommen innere Bilder, dann kommt sozusagen auch die innere Motivation, wo auch erste Handlungsmuster angelegt werden. Wie können wir eigentlich damit umgehen? So, das ist so ein bisschen auch ein Einblick in meinen kleinen Werkzeugkoffer, den ich biete und der, wo ich glaube, dass diese Methoden sehr effektiv sind im Sinne der Menschen, dass es ihnen ein Angebot macht oder bietet, einen anderen Weg zu finden, mit der Situation umzugehen.
Die Freude, die du dann quasi reinbringst, ja, um genau diese rationalen Menschen dort dann in diese Reise auch mitzunehmen. Wo nimmst du die her, beziehungsweise was ist deine Motivation immer wieder? Du hast das Umfeld ja auch genannt, gerade im Automobilumfeld, auch da sehr, sehr rationale Menschen ja zum Teil dann unterwegs, da auch gegen diese Widerstände dann anzukommen, beziehungsweise immer wieder die Kraft zu schöpfen, da mit dieser Freude reinzugehen. Transformation ist ja nicht für alle eine Freude, weil es immer wieder bedeutet, Veränderung dann auch sich eingestehen zu müssen oder auf unbekannten Terrain dann unterwegs zu sein. Das bringt per se eine Unsicherheit ja und Sorge auch immer mit, dass neben der Rationalität auf jeden Fall eine Herausforderung ist, diese Energie immer wieder reinzubringen. Wie machst du das?
Also erstmal glaube ich nicht an rationale Menschen, sondern ich glaube eher an Kontexte, die Rationalität, sage ich mal, fördern. Wir als Menschen sind einfach vielfältig aufgestellt. Ratio, Emotio und verschiedene andere Layers oder Level, die es dazu noch gibt. Deswegen ist es natürlich besonders einfach, auch entsprechende Level anzusprechen. Ich habe Lust darauf, das ist die Art und Weise, wie ich einfach auch arbeiten möchte. So, als ich auch angefangen habe, freiberuflich zu arbeiten, dann bin ich auch auf Leute getroffen, die sagten, ja, ich habe mich beraten lassen von einem Unternehmensberater und ich habe jetzt so eine Sales-Strategie und so. Da dachte ich immer, ich weiß nicht, ob ich so vorgehen möchte. Mir geht's, also das heißt jetzt nicht, dass ich keine Strategie habe, wie ich an Kunden kommen möchte, aber bei mir geht's darum, ich glaube, wenn Menschen mit mir arbeiten wollen, dann können sie das nur, wenn sie eine positive Erfahrung mit mir sammeln. Deswegen ist es wichtig, dass sie mit mir, deswegen versuche ich Angebote zu schaffen, wo die Menschen eine Idee bekommen. Was ist das für jemand? Wie arbeitet der? Dass sie eine Erfahrung sammeln können. So. Deswegen, ich möchte Menschen eher begeistern mit dem, was ich mache. Und das ist eher, was von mir kommt. Und das, was du sagst, ist, wenn ich jetzt auch zurückgucke in die Zeit in den Volkswagen-Kosmos, ja, manchmal ist das natürlich auch schwierig, aber manchmal ist das auch eine spannende Herausforderung. Wie kann ich da jetzt mal eine andere Stimmung reinbringen? Das ist manchmal ja auch eine Frage von Tools. Ja. Ich war mal in einem Team-Meeting von einem Change-Team, die haben mich mal als Sparringspartner reingeholt und dann haben die so erzählt, was so läuft und was alles schlecht läuft und so. Und dann habe ich einfach nur die Gegenfrage gestellt, was läuft denn gut? Und innerhalb kürzester Zeit hat sich die Stimmung in dem Raum verändert. Und ihnen fiel immer noch mehr ein, was gerade gut läuft und was noch zuträglich ist und was jetzt noch Neues passiert. Und auf einmal hat sich die ganze Stimmung gedreht und die Leute sind alle richtig guter Laune da rausgegangen. So. Das ist natürlich auch eine Frage der Tools und eine Frage, wie gehe ich da selber rein? Und was zu spüren, was brauchen die Menschen eigentlich? Was ist da los? Und das ist, glaube ich, so etwas, was ich im Laufe meiner mittlerweile auch längeren eigenen persönlichen Biografie und meinen persönlichen Transformationserfahrungen, also meiner persönlichen Transformation oder meiner persönlichen Veränderung einfach mitgenommen habe, so gespürt zu haben, was ist bei meinem Gegenüber vielleicht gerade los oder was glaube ich, was ist da los und wie kann ich das auch ansprechen? So quasi so ein Grundskill, was so ein Coach, der so 1:1 Coaching macht, mit der Zeit so lernt. So würde ich das vielleicht beschreiben. Empathie vielleicht.
Wenn wir jetzt mal auf diesen Begriff der nachhaltigen Transformation blicken, also in irgendeiner Art und Weise, ich finde deine Metaphern tatsächlich, sei es die Reisebegleitung oder eben auch das Theater, sehr, sehr passend an der Stelle, dass dieses Erlebnis auch Nachhalt und eine Wirkung erzeugt, die danach auch spürbar ist und eben nicht nur die Urlaubsfotos, die irgendwo im Schrank sind, die sich keiner mehr anguckt, sondern irgendwas tatsächlich dort passiert ist. Was verstehst du denn unter einer nachhaltigen Transformation in Organisationen?
Das, was du so ein bisschen beschrieben hattest, hatte ich so ein bisschen so das Gefühl, also eine Transformation ist im besten Falle ja nicht etwas, was mit den Menschen passiert, sondern wo sie Gestaltungsraum haben. Und das halte ich für immens wichtig, dass die Mitarbeitenden auf gewissen Level mit einbezogen werden. Denn ganz häufig sind sie die Experten ihrer eigenen Arbeitssituation. Denn sie arbeiten tagtäglich da drin, wissen, was gut läuft und was nicht so gut läuft. Und deswegen halte ich das für immens wichtig, dass die integriert werden. Dass die ihr Wissen und ihre eigene Erfahrung damit reinbringen können. Damit es nachhaltig wird und damit es auch zu einer eigenen Erfahrung der Teilnehmenden, der Mitarbeitenden sozusagen wird. Und dann besteht sozusagen auch die Chance auf Nachhaltigkeit, dass das, was verändert wird, sozusagen auch einen positiven Einfluss auf die Arbeitsumgebung hat und sich auch aufrechterhalten kann. So, und Veränderung findet man dann nur statt, wenn ich persönlich einen Sinn darin sehe, einen kognitiv-rationalen Sinn, aber auch eine innere Motivation dazu spüre, dass ich Lust auf diese Veränderung habe. So, und diese Lust kannst du nicht verordnen, sondern die kann entstehen, indem du gewisse Räume, glaube ich, öffnest. So, und da sind wir schon bei der allergrößten Herausforderung von Transformation, genau diese Räume zu eröffnen. Was ich häufig kennengelernt habe, ist ja auch, es gibt halt ein Programm. Und da haben sich dann welche an so Folien gesetzt und Strukturen entwickelt und so. Und das Programm wird dann umgesetzt. So, und der Grad, an den Mitarbeitende dann mitarbeiten, ist halt eher, wie setzen wir jetzt dieses Programm um? Aber es geht gar nicht um die Frage, wie seht ihr das eigentlich? Ist das sinnvoll, dass wir vielleicht so und so zusammenarbeiten? Und da einen guten Weg zu finden, wie das vielleicht miteinander integriert wird, das halte ich für die große Herausforderung. Und wenn du jetzt von nachhaltiger Transformation sprichst, ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil es geht ja darum, dass die Transformation auf stabilen Füßen, auf einem stabilen Grund steht. Naja, zweierlei, ne? Einerseits habe ich natürlich als Coach und Berater die Möglichkeit, wenn ich an so einem Projekt oder an so einem Thema mitarbeite, diese Räume für die Teams zu öffnen, in denen ich arbeite. Da kann ich mir als Coach den Rahmen ja in einem gewissen Sinne selber stecken, weil ich einen gewissen Gestaltungsspielraum auch habe. Oft ist das natürlich ist der Rahmen natürlich Zeit und auch Budget. Das wäre nochmal eine andere Frage. Wenn ich jetzt sozusagen an so große Corporates denke, wo mein Eindruck ist, sage ich mal so, dass das einfach eher eine verordnete Transformation ist, wo es wenig Raum zur Mitarbeit gibt. Da könnte es, wie gesagt, da könnte es die Möglichkeit geben, als Coach einen gewissen Rahmen und einen gewissen Raum dafür zu öffnen, dass die gegenwärtige Situation mitreflektiert werden kann. Wo auch das Thema Resilienz nochmal ein wichtiger Punkt, glaube ich, ist. Wie können wir mit dieser Situation, in der wir uns hier befinden, gut umgehen? Wie finden wir einen Weg? Wie finde ich für mich vielleicht auch eine gute Story, um damit umgehen zu können? Denn es ist ja auch nicht nur im Arbeitsumfeld so, dass wir auf gewisse Bedingungen treffen, die im gewissen Sinne unumstößlich sind, sondern es passiert ja auch im privaten Leben sozusagen. Ne? So, dass es da Prämissen gibt, die einigermaßen unumstößlich sind, mit denen es wichtig ist, umzugehen. Und ein anderer Punkt könnte halt sein, dass das die Art und Weise ist, wie so ein Prozess aufgesetzt wird. Wann werden Mitarbeitende reingeholt? Gibt es ein Zielbild, ähnliche Themen? Ich denke jetzt gerade an Situationen zurück, wo es auch darum ging, dass in einem Kontext, in dem ich unterwegs war, nach einem neuen Zusammenarbeitsmodell irgendwann gearbeitet werden sollte, agiles Zusammenarbeitsmodell, so. Und ich habe schon da wahrgenommen, das überfordert viele sehr, weil es so ein Switch von A nach B ist, aber dieser Weg von A nach B noch gar nicht so. Also es war eher wie so ein Umschalten, so wurde es auch bezeichnet, von einem System zu einem nächsten System. Das eine war schon hierarchisch und das andere war eher offen, holokratisch orientiert. Und da dachte ich manchmal schon, vielleicht wäre es einfach sinnvoll gewesen, vorab eine Phase zu haben, wo in den jeweiligen Kontexten auch nochmal überlegt wurde, in den Teams und in den vorherigen Abteilungen, was läuft hier eigentlich gut und was läuft nicht so gut. Dass es eine frühzeitige Integration des Wissens der Mitarbeitenden gegeben hätte, dass man dann vielleicht zu den Schlüssen gekommen wäre, wie man zusammenarbeitet. Als dass es so ein Modell ist, danach arbeiten wir jetzt. Das hätte für vielen, das hätte, glaube ich, vielen einfach besser getan als dieser harte Cut. Das ist halt auch, das darf man auch immer nicht unterschätzen, das ist halt anstrengend. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen, das ist sehr anstrengend und ich habe auch Kollegen mitgekriegt, das war eine richtige Überforderung für die. Da sind die inneren Widerstände sozusagen angegangen, da sind die inneren Blockierungen dann auch aufgetreten. Das ist ja nicht alles so, ich bin jetzt hier mal ein, das passiert ja, weil das eigene psychische System sich dann dagegen sperrt, weil es nicht eingeladen wurde, sondern weil es vielleicht vor vollendete Tatsachen gesetzt wurde. So. Das sind Herausforderungen, die ja die großen Einfluss auch auf das Wohlbefinden der Kollegin haben.
Was ist Transformation? Wie kann agile Zusammenarbeit gestaltet werden? Und was bringt Agilität eigentlich für wen? Diese und viele weitere spannende Fragen stellen wir uns nicht nur in diesem Podcast. Viele Antworten und konkrete Lösungsvorschläge findest du in unserem Buch Living Transformation. Die Living Transformation ist ein Ansatz für Organisationen, Coaches, Berater und Macher, um einen kontinuierlichen Veränderungsprozess aufzusetzen. Weitere Informationen und den Link zum Buch findest du unter living-transformation.com und in den Shownotes.
Umschalten, so wurde es auch bezeichnet, von einem System zu einem nächsten System. Das eine war schon hierarchisch und das andere war eher offen, holokratisch orientiert. Und da dachte ich manchmal schon, vielleicht wäre es einfach sinnvoll gewesen, vorab eine Phase zu haben, wo in den jeweiligen Kontexten auch nochmal überlegt wurde, in den Teams und in den vorherigen Abteilungen, was läuft hier eigentlich gut und was läuft nicht so gut. Dass es eine frühzeitige Integration des Wissens der Mitarbeitenden gegeben hätte, dass man dann vielleicht zu den Schlüssen gekommen wäre, wie man zusammenarbeitet. Als dass es so ein Modell ist, danach arbeiten wir jetzt. Das hätte für vielen, das hätte, glaube ich, vielen einfach besser getan als dieser harte Cut. Das ist halt auch, das darf man auch immer nicht unterschätzen, das ist halt anstrengend. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen, das ist sehr anstrengend. Und ich habe auch Kollegen mitgekriegt, das war eine richtige Überforderung für die. Da sind die inneren Widerstände sozusagen angegangen. Da sind die inneren Blockierungen dann auch aufgetreten. Das ist ja nicht alles so, ich bin jetzt hier mal ein, das passiert ja, weil das eigene psychische System sich dann dagegen sperrt, weil es nicht eingeladen wurde, sondern weil es vielleicht vor vollendete Tatsachen gesetzt wurde. So. Das sind Herausforderungen, die ja die großen Einfluss auch auf das Wohlbefinden der Kollegin haben.
Eins der Dinge, die ja typischer Grund sind, warum Transformationen scheitern, das eine ist ja, es wird dann als Hobby und nebenbei betrachtet, aber das andere eben auch, es wird da ein dezidiertes Team, wenn es ganz schlecht läuft, tatsächlich auch noch komplett nur von außen besetzt, die dann genau anhand eines solchen Korsetts das dann durchspielen sollen. Du hast gerade immer wieder die Mitarbeitenden auch erwähnt. Wie gehst du damit um, gerade jetzt, wenn es um solche Transformationsteams auch geht? Bist du damit umgegangen, frühzeitig die Mitarbeitenden auch zu involvieren, sowohl zu Beginn, als auch dann tatsächlich über diesen Verlauf dessen? Wie machst du das? Oder was ist dir da auch wichtig?
Einerseits ist das halt über die Dramaturgie und über das Programm, sage ich mal, möglich, dass dort entsprechende Foren oder Formate geschaffen werden. Und andererseits ist es mir halt ja auch ermöglicht, als agiler Coach oder als Coach mit den Teams sozusagen zu arbeiten und zu gucken, wie geht's euch jetzt hier damit? So, das wurde euch jetzt verordnet. Ihr findet das jetzt nicht so gut, wie ich hier merke. Lasst uns doch mal gucken, ob wir einen Ansatz finden, wie ihr damit umgehen könnt. Was braucht ihr? Müsst ihr erstmal nochmal was loswerden? So, das sind ja sozusagen Verarbeitungsprozesse, die vielleicht gar nicht so sehr von der Organisation verstanden und anerkannt werden, die dann blockiert sind. Stichwort Trauer. Also wir trauern nicht nur, wenn wir Menschen verlieren, wir trauern auch, wenn wir Dinge verlieren. Also, oder selbst nach einem guten Urlaub trauert man manchmal, dass diese schöne Zeit vorbei ist. Oder ich habe es da selbst erlebt, dass ich über die Corona-Zeit in einem ganz, ganz tollen Büro gearbeitet habe, wo ich auch während der Corona-Zeit sehr, sehr häufig war. Das ist ein Großraumbüro gewesen. Da waren wir dann zu dritt. Und ich fand das extrem gemütlich. Und nach einiger Zeit sollte ich das dann wechseln in ein anderes Büro. Und das fand ich gar nicht so gut. Da habe ich gemerkt, dass dann innerer Abschiedsprozess und Trauerprozess gerade beginnt. So, und das sind halt Themen, wenn die nicht so richtig mit bedacht werden, dann werden sie nicht gut verarbeitet und dann kann manchmal auch eine starke Frustration bei den Mitarbeitern dazu entstehen. Und wenn ich jetzt auch nochmal, wenn ich das so gerade so sage, dann denke ich halt, ja, es ist halt wichtig, dass das integriert wird, dass es Coaches gibt, die da ein Verständnis für haben, dass die vielleicht auch einen Raum dafür öffnen können. So, das müssen keine langwierigen Prozesse zwingend sein, sondern ich finde es wichtig, dass es ein Verständnis dafür gibt. Wir haben ja auch, wenn wir jetzt mal so rausgucken, raus ist bei mir häufig LinkedIn als Diskursmaschine, da gibt's ja sozusagen auch Fraktionen, die dann von der Humanisierung oder der Dehumanisierung von Organisationen sprechen, die all das für nicht so sinnvoll halten, wenn solche emotionalen Themen so stark in den Arbeitskontext gebracht werden. Ich halte das aber schon für sinnvoll, aber das heißt nicht, dass das so ausufernde Prozesse sein müssen, sondern manchmal reicht es einfach, ein Verständnis dafür zu entwickeln und das anzuerkennen, dass es so ist und dafür vielleicht einen Raum zu schaffen. Es gibt ja auf der anderen Seite auch das Thema Quiet Quitting, das ist so ein bisschen Dienst nach Vorschrift, so würde ich das bezeichnen. Das kennen wir hier in Deutschland schon relativ lange. Alle Menschen, die Familienmitglieder oder Freunde in größeren staatlichen Institutionen haben, Beamte beispielsweise, die kennen das Prinzip Dienst nach Vorschrift. Ich kenne es aus meiner Familie. Das findet auch in Organisationen statt. So, das ist ja eine Form, ja, von einem Selbstverständnis. Ich kann hier nicht so viel beeinflussen, aber das ist so mein Job. Dafür werde ich bezahlt. Deswegen mache ich jetzt nur das Nötigste. Und wenn viel Frustration entsteht, dann kommt man dann irgendwann dahin, glaube ich.
Was sollten Unternehmen denn daraus lernen, gerade eben zu verstehen, wenn dort eine geringere Akzeptanz ist und diese Trauerphasen eintreten bei den Menschen, die von dieser Veränderung betroffen sind und sie vielleicht sogar aktiv nicht mitgestalten wollen? Wie gehe ich damit um als Organisation? Hoffe ich dann, den richtigen Coach zu haben, oder was glaubst du?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es braucht halt entsprechende Führungskräfte, die vielleicht solche Prozesse selbst schon durchlaufen haben, die gut ausgebildet sind, die ein entsprechendes Know-how haben oder die vielleicht eine gute menschliche Intuition haben. Und es braucht halt Kontexte, die dies auch ermöglichen.
Was meinst du mit Kontexten?
Manchmal reicht es nicht nur, dass ich Führungskräfte habe, die gut ausgebildet sind, sondern es ist manchmal wichtig, dass der größere Kontext, der größere kulturelle Kontext in einem Unternehmen dies auch als wichtige Fragen ansieht, dass das nicht zwingend ist, immer nur etwas ist, was von Einzelpersonen ausgehen kann, sondern was ein bisschen an den übergeordneten kulturellen Kontext, an die entsprechenden Muster einer Organisation da dranhängt.
Also eine der Schlüsselkomponenten, verstehe ich dann, ist natürlich das Thema Führung. Wie gehst du mit diesen Führungskräften um, die vielleicht diese Fähigkeiten haben, aber sich dieser einfach noch nicht bewusst sind, diese auch nutzen zu müssen jetzt an dieser Stelle, aber eben so sehr wichtig sind, tatsächlich, um diese Aktivierung bei den Mitarbeitenden herzustellen oder auch diese Akzeptanz herzustellen. Begleitest du dann auch tatsächlich Führungskräfte?
Ja, das auch. Naja, also in einem Coaching würde ich halt fragen, was glaubst du, was brauchen deine Mitarbeitenden? Wie geht's denen? So, da würde ich die Frage immer wieder hinlenken. Wie geht's denen gerade? Wenn du dir jetzt mal Person XY anguckst, wie wirkt die auf dich? Wie geht's der? Was für Probleme, was für Themen hat die vielleicht gerade und was bräuchte die? Oder wie ist es mit der Kollegin ABC? So. Also da würde ich halt immer versuchen, sag ich mal, einen empathischen Zugang zu den Kolleginnen zu finden und zu gucken, was ist da gerade los? Wie geht's denen? Was bewegt die? Um auf dem Level ein Gespräch mit denen anzufangen, um dann zu gucken, wie können wir das jetzt hier miteinander integrieren?
Du sagst ja eingangs, dass du in diversen Transformationsteams auch schon Teil davon warst. Wenn gerade nicht diese Fähigkeiten vorlagen bei den Führungskräften, aber trotzdem diese Widerstände aufkamen bei einzelnen Personen oder eben ganzen Gruppen innerhalb der Organisation, wie seid ihr dann vorgegangen?
Mir war es sozusagen jetzt noch nicht vergönnt, mit Gruppen oder Teams zu arbeiten, bei denen es große Widerstände gegeben hat. Vergönnt, sage ich ja, weil ich das wirklich interessant finde, mit denen zu arbeiten. Gar nicht so sehr aus der Perspektive heraus, wie kann ich die dazu bewegen, nicht mehr widerständisch zu sein, sondern zu gucken, was braucht ihr wirklich, um für euch hier einen guten Weg zu gehen. Manchmal kann es auch wirklich eine Sackgasse sein und dann ist es vielleicht auch besser, eine Umorientierung einzuleiten. So. Es ist aber, glaube ich, nicht so viel anders, denen zu arbeiten und letztlich zu sagen, wie geht's euch gerade? Ich habe das Gefühl, ihr findet das richtig scheiße hier. Sag mal, was findet ihr alles scheiße? Und im nächsten Punkt würde ich sagen, gibt's denn auch irgendwas, was ihr gut findet? Auch wenn ihr das Gefühl habt, dass das vielleicht nicht direkt mit der Arbeit hier zu tun hat, gibt's einen Effekt, den ihr wahrnehmt, dass es was Gutes gibt? Ja, wir machen öfter mehr Workshops, das macht Spaß. Also sozusagen einen ausgewogenen Blick dafür zu entwickeln, mit denen zusammen, um an die Ressourcen sozusagen heranzukommen. Aber also mir geht es dann wirklich eher darum, dass ich bin jetzt hier nicht der Optimierer, der Menschen auf Spur bringt. So, solche Mindsets oder solche Einstellungen herrschen ja auch vor, sondern es ist bei mir schon eher das Interesse, was brauchst du, um deinen Weg gehen zu können? Und dein Weg kann in diesem Unternehmen stattfinden oder er kann auch woanders stattfinden. Das halte ich aber für immens wichtig, denn nur wenn Personen ihren eigenen Weg gehen können, und das kann manchmal auch ein herausfordernder Weg sein, wo Widerstände, wo Herausforderungen immer mit dazugehören, und auch der Umgang damit, so Heldenreise, klassische Heldenreise quasi, das halte ich für immens wichtig, da drüber zu reflektieren.
Wenn wir all diese Aspekte mal zusammennehmen, die Freude, die du in die Organisation oder in die Teams dann auch reinbringst, die Energie, die Strategien auch, diesen Blickwinkel natürlich vom Negativen auch auf das Positive zu lenken, die Akzeptanz mit zu betrachten, die Trauerphasen zu berücksichtigen. Wenn das alles funktioniert, was macht für dich dann eine erfolgreiche, nachhaltige Transformation aus? Ist die dann irgendwann abgeschlossen und wie sieht die dann aus? Weil die sind dann die Ziele erreicht?
Das ist eine gute Frage. Also müssen wir vielleicht auch nochmal gucken, was heißt eigentlich Transformation?
Was heißt Transformation?
Es gibt ja Change vom Begriff her. Das ist ja oft ein bestimmtes Projekt. Bei Transformation geht es ja schon darum, eine andere Einstellung zu entwickeln und eine andere Haltung zu Dingen zu entwickeln. Das heißt, das ist ja ein intensiverer und tieferer Prozess und für die Menschen, die selbst Therapieerfahrung haben oder auch langjährige Coaching-Erfahrung für sich jeweils, die haben vielleicht auch bemerkt, dass manche Themen immer wieder kommen, manche Herausforderungen immer wieder kommen, die eigenen Trigger dann doch nicht bearbeitet sind oder noch nicht final bearbeitet sind oder immer noch getriggert werden. So. Das heißt, das ist halt ein Prozess, der vielleicht gar nicht aufhört, sondern es gibt immer wieder Themen, die herausfordernd sind. Und da geht es mit umzugehen. So, deswegen, wenn jetzt beispielsweise gesagt wird, hier Unternehmen XY arbeitet, installiert ein Holacracy-Modell, dann hast du danach ja auch immer noch Phasen, wo es sinnvoll ist, das weitere Zusammenarbeiten zu reflektieren. Ich glaube, das ist ein Prozess, der ist nicht ich weiß noch nicht, wann, ich habe noch kein Gefühl, wann der abgeschlossen ist. Meistens ist er durch Budgets abgeschlossen. Das ist ja, strategisch geht es natürlich darum, das zu definieren, aber pragmatisch und realistisch ist dieser Prozess irgendwann durch das Budgetende abgeschlossen.
Das, was du gerade beschrieben hast, tatsächlich eine Transformation als Prozess auch zu verstehen, der eigentlich immer weitergeht, weil die Veränderungen auch immer wieder kommen. Also die Organisation an sich eigentlich nie stillsteht und sich nicht transformiert. Die Frage ist immer nur, welches Scheinwerferlicht, um im Theater zu bleiben, darauf wirklich gerichtet wird, um es dann Transformation auch zu nennen, sei es extra Teams, Budgets oder Ähnliches darauf auszulegen. Aber siehst du diese Wahrnehmung, dass Organisationen eigentlich dieses Scheinwerferlicht brauchen, um zu merken, jetzt sind wir in einer Transformation und in der Zeit, wo sie es eigentlich sind, aber das Scheinwerferlicht nicht an ist, das bewusst nicht wahrnehmen? Also wenn das Budget leer ist, machen wir keine Transformation mehr. Das wäre ja letztendlich der Umkehrschluss.
Ja, das ist häufig der Fall. Das ist mein Eindruck.
Dann hattest du anfangs ja von den Programmen erzählt. Wir sind hier im Rahmen der Living Transformation, aber da ist auch kein Geheimnis hinter. Dahinter steckt auch ein Ansatz, der genauso sich nennt. Der Ansatz beruht, erkläre es nur einmal ganz kurz zusammenfassend, darauf, von Anfang an Mitarbeiter mit einzubinden an klaren Transformationszielen und auch in Zyklen, letztendlich Kadenzen dann von zum Beispiel 3 Monaten sagen, dann arbeiten wir an diesen Zielen und wir entscheiden anhand einer Allokation der Kapazitäten dieser Mitarbeitenden auch genau daran, wie viel investieren wir denn diesen Zyklus in tatsächlich die Transformation und vielleicht im nächsten Zyklus weniger oder auch mal gar nicht. Aber wir beschäftigen uns immer wieder mit der Frage, sind dir solche Programme, Ansätze tatsächlich schon untergekommen? Und was hältst du von diesen?
Also Programme, die sich immer wieder fragen, wo stehen wir gerade? Ja, das halte ich für sinnvoll. Ne? Also wie soll ich das sagen? Ich meine, wir leben in einer Welt, die ist jetzt ja nicht Transformation, die ist ja transformationsreich. Wir müssen jetzt erstmal nur nach außen gucken, vom Privaten ausgehend, Corona, Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation. Die Themen können wir jetzt beliebig fortführen. Die Welt ändert sich, die Umwelten ändern sich, Lieferketten verkürzen sich, stoppen, wie auch immer. Da gibt es verschiedene mögliche Einflussfaktoren. Das sind alles Einflussfaktoren, die auch auf Unternehmen abziehen. Gerade durch Corona ging es einigen Unternehmen extrem gut und anderen extrem schlecht. Stopp von Lieferketten etc. Das heißt, das sind natürlich auch Außeneinwirkungen auf das Innen eines Unternehmens. Das sind ja auch quasi transformative Aktivitäten oder Herausforderungen, die ein Unternehmen immer wieder vor neue Aufgaben stellt. So gerade in dieser Sicht. Ich glaube, wir leben ja in so etwas wie einer Zeitenwende. So wurde das ja auch mal vom Bundeskanzler Scholz, glaube ich, formuliert. Das heißt, wir haben die Veränderung, die uns bevorsteht, können wir noch gar nicht so richtig sehen, neben der Veränderung, die gerade schon stattfindet. So, das heißt, wir haben ein Außen, was sich verändert. Und das wirkt natürlich ja immer auch auf Organisationen auch ein. VUCA ist ein Begriff. Es gibt da, glaube ich, noch so einen anderen Begriff, an den, da kenne ich jetzt das Akronym aber gar nicht. Aber letztlich geht es ja darum, um sich wandelnde Umwelten. So, das sind Einflussfaktoren auf ein Unternehmen. Und das sind Einflussfaktoren auf die Art und Weise, welche Produkte ein Unternehmen produziert, wie die vertrieben werden. Das kann aber auch mit Ressourcen zusammenhängen. Beispielsweise Produktion von Chips, von Computertechnologie etc. So. Das sind alles Einflussfaktoren, die in ein Unternehmen hineinwirken und die natürlich auch die Mitarbeitenden im Unternehmen bewegen. Da gibt es dann ja auch Stress und Druck, Budgets, die anders allokiert wurden, Vorstellungen, die anders formuliert wurden, als sie dann in Realität eintreten konnten. Das bewegt ein ganzes Unternehmen ja auch. Das heißt, du hast da natürlich ja auch eine Art von Transformation, die dann nur eher von außen kommt, die aber trotzdem in das Innen eines Unternehmens Einwirkung hat. So, deswegen halte ich es quasi für wichtig. Das ist ja quasi auch wie eine Haltung. Wie kann ich mit einer sich wandelnden Umwelt umgehen? So, als ein Exkurs, der an deiner Frage vorbeigeht.
Aber die Perspektive, die du tatsächlich jetzt hier aufgemacht hast, auch nochmal diesen Blickwinkel von den Mitarbeitenden aus der Relevanz tatsächlich des Nachwirkens der Transformation als Prozess. Ich merke dort auch bei dir eine klare Haltung. Frage, was hat dich dahingehend geprägt, diese Haltung dann auch einzunehmen und auch mit dieser Einstellung an Transformationen und an deine Tätigkeiten grundsätzlich ranzugehen?
Ach, ich glaube, das ist so ein bisschen diese systemische Haltung. Und das ist halt auch einfach so Lebenserfahrung, um das mal so zu benennen. Ja, das sind, glaube ich, so Sachen, die das geprägt haben und auch die Fragestellung, ich habe es ja auch erlebt, naja, wie kann ich selber mit Transformation umgehen? Also die Transformation, nicht nur meine persönliche, sondern in meinem Umfeld, in dem Unternehmen, in dem ich bin. Was brauche ich, um damit gut umgehen zu können? Das ist natürlich so eine klassische Coaching-Frage, aber das hat das, sage ich mal, so geprägt. Oder als mir nicht nur durch Bücher aufgefallen ist, dass es Mitarbeitende gibt, die starke Widerstände erzeugen, sondern als ich die Personen gesehen haben, wo ich das Gefühl hatte, die wehren sich gerade mit allem, was sie zur Verfügung haben, gegen diesen Prozess. Da kam einfach verstärkt die Frage auf, was kann diesen Menschen helfen? So, wenn sie jetzt durch ein Unternehmen nicht unterstützt werden, was könnten sie für sich selber tun? Resilienz vielleicht als ein Stichwort, und das ist jetzt beispielsweise auch ein Thema, zu dem ich ein Buch schreibe. Was können Mitarbeitende für sich tun, wenn sie einfach nicht gut durch eine Transformation geführt werden? Wenn wir jetzt den Begriff Transformation streichen, wenn sie nicht gut geführt werden, ist das ja auch eine Realität, die in vielen Unternehmen gegeben ist. Damit möchte ich die Führungskräfte gar nicht so sehr anziehen, sondern die sind ja auch starken Herausforderungen ausgesetzt. Das ist ja das Thema mit der VUCA-Welt so, mit starkem Druck. Deswegen, das ist eine Perspektive, die ich vielleicht einfach. Vielleicht bin ich mit dieser Perspektive auf die Welt gekommen oder bestimmte Erfahrungen haben mich mit dieser Perspektive geprägt. Ich könnte jetzt aber kein initiales Erlebnis dafür sozusagen ausmachen. Aber das ist eine Fragestellung, die mich persönlich einfach interessiert.
Du hast gerade das Buch erwähnt. Frage, ist das denn schon verfügbar?
Nee, nee. Nee, nee.
Und wenn nicht, wann?
Wann? Also ich habe nächstes Jahr Herbstabgabe.
Und wenn man jetzt aber schon mehr über diese Themen sich beschäftigen möchte, diese Fragestellung, was sind denn inspirierende Bücher, mit denen du dich da beschäftigt hast, neben genau deinen Erfahrungen, hast du da einen Buchtipp?
Naja, ein Buch, was einen recht provokativen Titel hat, heißt Change mich am Arsch von Axel Koch, Professor Dr. Axel Koch. Das beschreibt halt Transformationssymptome. Das beschreibt halt, was schlecht geführte Change- und Transformationsprozesse mit den Mitarbeitenden anrichten kann. Das ist sehr provokativ und plakativ geschrieben, so, aber das halte ich für sehr gut, um einen ersten Einblick zu bekommen.
Das macht tatsächlich neugierig, aber umso mehr natürlich neugierig, was du dann aus all deinen Erfahrungen und auch solchen Inspirationen machst. Also demnach sind wir sehr gespannt. Jörg, ich danke dir vielmals an dieser Stelle, dass wir einmal so tief dort einblicken konnten und bin sehr gespannt, was du eben in Zukunft noch zu diesem Thema dann publizieren wirst auf allen möglichen Kanälen. Also halte uns dort gerne auf den Laufenden.
Ja, sehr gerne.
Jetzt meine abschließende Frage nur noch. Was wünschst du dir für Organisationen in ihrem Umgang mit Transformation?
Geduld. Geduld halte ich für wichtig und ich halte es für wichtig, dass die Geschäftsführung, die Vorstände, dass die Teil der Transformation sind, dass die vielleicht ein eigenes Coaching-Team haben, was sie darin begleitet, dass sie noch stärker ein Selbstverständnis entwickeln, dass sie noch stärker vielleicht auch eine Idee entwickeln, was passiert auch mit den Mitarbeitenden, dass es da einen Austausch sozusagen auch dazu geben kann.
Vielen Dank.
Ja. Sehr gerne.
Vielen Dank für diese wertvolle Zeit heute und viel Erfolg vor allem dann auf deiner weiteren Reise.
Dankeschön.
Das war der Living Transformation Podcast, der Podcast für agile und digitale Transformation. Wenn ihr Fragen oder Kommentare zu dieser Folge oder direkt an unseren Gast oder Gäste habt, nutzt gerne die Kommentarfunktion auf Apple Podcast, Spotify oder worüber ihr uns hört. Für all diejenigen unter euch, die noch mehr über das Thema Living Transformation herausfinden wollen, nutzt gerne unsere Website unter living-transformation.com. Hier findet ihr weitere spannende Informationen zu dem Ansatz sowie unserem Buch. Wenn ihr Themenwünsche für weitere Folgen habt oder selbst einmal mit uns rund um das Thema Transformation diskutieren wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@living-transformation.com. Darüber hinaus freuen wir uns über Bewertungen bei Apple Podcast, Spotify und Co. Bewertet uns und lasst uns ein Feedback da. Und damit ihr in Zukunft keine neue Folge verpasst, abonniert diesen Podcast.